Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format der Basismedizin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute zwei ganz spezielle Gäste da, einer davon weltbekannt, für mich zumindest. Das ist einerseits der Dr. Med. Volker Schmiedl. Er ist an der Praxis in Zug tätig bei der Paramed. Ist für mich eine der eindrücklichsten Praxen überhaupt. Und andererseits habe ich ganz herzlich willkommen auch du, lieber Alexander Martens. Du bist der Doktorand einerseits, Sportwissenschaftler, Buchautor und du leitest eine große Firma, wo wir später noch darauf zurückkommen mögen. Herzlich willkommen ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Danke vielmals.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Danke für die Einladung.
Lieber Volker, ich möchte gerne mit dir anfangen, weil ich habe eine Sendung auch schon gesehen beim Frese-Institut, wo du über Omega-3 gesprochen hast, unter anderem. Das hat mich unglaublich berührt. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kennen noch nichts über Omega-3.
Doch, bestimmt. Die kennen bestimmt auch was über Omega-3.
Ja, ich glaube auch. Also ich selber hatte früher Leberdrang gekriegt. Kennst du das?
Ja, na, ich muss es Gott sei Dank nicht mehr genießen, aber viele meiner älteren Patienten fürchten sich immer wahnsinnig, wenn ich ihnen dann Omega-3 empfehle, weil sie Angst haben, das würde so schmecken wie der alte Lebertran.
Ja, richtig. Und der war ja immer ranzig, hat gestunken, oder? Aber wieso haben wir es nur als Kind gekriegt und als Erwachsene nicht mehr? Das ist irgendwo durch auch ein bisschen ein Widerspruch in sich gewesen.
Also die Kinder haben das bekommen, nicht wegen des Omega-3s, das war quasi eine Dreingabe, sondern die haben es bekommen wegen des Vitamin Ds. Es gab damals noch nicht die Vitamin-D-Tropfen und Tabletten, wie wir sie heute als Rachitis-Prophylaxe haben, sondern die haben dafür dann den Lebertran bekommen. Und das brauchen die eben nur im ersten Lebensjahr, weil dann ist die Rachitis-Gefahr quasi vorbei. Ja. Aber es wäre sinnvoll, auch heute die Vitamin-D-Prophylaxe noch weiter fortzuführen, nicht wegen Rachitis, sondern um andere Erkrankungen wie Allergien, Heuschnupfen und so weiter zu vermindern. Mhm.
In diesen Vorträgen beim Frese-Institut ist es sehr vieles um dieses Omega-3 gegangen, um was da alles möglich ist und dass man sehr viele Krankheiten oder gesundheitliche Präventionsmaßnahmen mit Omega-3 erfüllen kann. Ist uns eigentlich so als Konsumenten nahezu nicht bekannt, dieses Omega-3? Kannst du uns da ein bisschen mehr erklären, dass die Zuschauer mal wissen, für was für Krankheiten kann man zum Beispiel mit Omega-3 arbeiten, es besser hinzukriegen oder sogar präventiv einen zu schützen?
Die Domänen der Omega-3-Fettsäuren sind alle Entzündungskrankheiten. Die Omega-3-Fettsäuren regulieren im Körper die Entzündung herunter und die Omega-6-Fettsäuren, wie wir sie zum Beispiel in tierischen Produkten haben, Wurst, Fleisch, Käse, die regulieren Entzündungen herauf.
Ja.
Das Problem ist, dass wir uns heute ganz anders ernähren, als wir das vor 100 oder 200 Jahren getan haben. Vor 200 Jahren hatten wir alle noch eine relativ gute Omega-3-Versorgung. Wir haben maximal einmal in der Woche Fleisch gegessen, das berühmte Sonntagsbraten, und wir haben dreimal in der Woche Fisch gegessen. Das waren arme Leute essen, das konnten sich die Leute leisten. Und an Pflanzenölen gab es Leinöl, Rapsöl, Hanföl, Leindotteröl. Also das sind alles Omega-3-Öle. Es gab quasi kein Sonnenblumenöl, Olivenöl, das hatten die gar nicht. Also vom Omega-6-zu-3-Verhältnis hatten sie eigentlich genau den Quotienten, den ich heute bei meinen Patienten haben möchte. Mhm. Und in den letzten 100 Jahren hat sich die Ernährung halt dergestalt geändert, dass wir viel, viel mehr Fleisch und Wurst gegessen haben. Und dazu kommt noch, dass das Fleisch, was wir heute essen, noch viel mehr Omega-6 und viel weniger Omega-3 hat durch die Mast, als es noch vor 100 Jahren hatte. Also die Ernährungssituation ist viel, viel schlechter geworden. Mhm. Und darum brauchen eben manche heute einen Ersatz, indem sie eben dann entsprechend Fischölkapseln oder flüssiges Fischöl zu sich nehmen sollten.
Also wir haben heute überwiegend Omega-6-lastige Ernährung. Das heißt, genau. Es ist entzündungsfördernd.
Richtig.
Und das ist ja eigentlich wieder die Basis für ganz, ganz viele Erkrankungen. Welche Erkrankungen kann man da jetzt aufzählen? Alles, was mit Entzündungen zu tun hat?
Alle chronischen Entzündungen, alle Autoimmunerkrankungen. Wir haben ja beobachtet, dass in den letzten 2 bis 3 Generationen Rheuma, Asthma, bei den kleinen Kindern Neurodermitis, dass es alles explodiert ist. MS, Multiple Sklerose. Mhm. Ganz viele Krankheiten werden immer, immer mehr. Und es ist mit der Genetik nicht zu erklären. Und Epidemiologen, also Wissenschaftler, die sich mit Statistik befassen, sagen, es kann nur die Umwelt sein. Die Umwelt hat sich verändert. Und ein großer Teil scheint die Ernährung zu sein. Und hier in der Ernährung scheint es eben ganz besonders die unterschiedliche Omega-6, Omega-3-Fettsäurezusammensetzung zu sein, die dafür mitverantwortlich ist.
Dann darf man sagen, wenn jemand in deiner Praxis war oder ist und du diesen Omega-3-Status bestimmt hast und es supplementierst bei deinem Patienten, gehen dann nur durch diese Omega-3-Zugabe tatsächlich dann auch Krankheitssymptome, Erkrankungen, chronische Krankheiten zurück?
Also erstmal ist Omega-3 nur eine Säule meines Schaffens.
Ja.
Es gibt viele andere Dinge, auch noch die Entzündungen hemmen, richtiger Umgang mit Stress, körperliche Bewegung wirkt antientzündlich, Vitamin D, Selen, Zink, Omega-3, also ich mache da vieles, vieles, aber Omega-3 ist sicherlich die wichtigste Säule. Mhm. Also ich mache erstmal eine Messung, das kann man heute messen, habe ich alles an der Universität noch nicht gelernt, das gibt es ja seit ein paar Jahren, da kann man wirklich im Blut genau dieses Verhältnis feststellen. Mhm. Und das Verhältnis ist normalerweise so 10 zu 1, also wir haben üblicherweise 10-mal so viel Omega-6 wie 3, wenn man sich normal ernährt, ich sage mal normale Ernährung, 3-mal in der Woche Fleisch, 1-mal in der Woche Fisch, die haben einen Quotienten von 10. Mhm. Der ist nicht gut, aber geht noch. Mhm. Aber Jugendliche, Kinder haben häufig Quotienten von 20, 30, 50. Die nehmen ja kaum noch Omega-3 zu sich. Wenn es hochkommt, einmal im Monat Fischstäbchen oder sowas und da ist Kabeljau drin, was nicht viel Omega-3 enthält, also ganz schlechte Versorgung. Ein Primärpräventiv, also wenn ich einfach nur Krankheiten vorbeugen will, ein guter primärpräventiver Wert wäre vermutlich so 3, vielleicht geht 5 auch noch. Mhm. Und wenn ich aber eine Therapie machen will, weil jemand schon eine Krankheit hat, die mit Omega-3 zusammenhängt, dann will ich einen Quotienten von 2,5 haben. Und wenn ich da aber hinkommen will, brauche ich mindestens 2 Gramm reines Omega-3. Mhm. Und das ist nicht wenig. Mhm. Um auf 2 Gramm zu kommen, brauche ich, ich habe es mal ausgerechnet, von den normalen Fischölkapseln, wie es sie im Supermarkt und in der Apotheke gibt, ein halbes Gramm, brauche ich 15 Kapseln am Tag. 15 Kapseln, das schluckt aber kein Mensch. Mhm. Ich gebe darum lieber das flüssige Öl und ein Esslöffel von diesem flüssigen Öl enthält genau diese Menge von 2 Gramm EPA, DHA, das sind die wichtigen antientzündlichen Fettsäuren. Und ein Esslöffel, das kann man in die Ernährung einbauen. Mhm. Das kann man in die Suppe tun, in die Salatsauce. Mhm. Ich sage immer, Omega-3 ist ein Lebensmittel, ein Mittel zum Leben. Und wir wissen, in Norwegen nehmen 50% aller Menschen nehmen Fischöl. Und wir haben das dort auf dem Tisch stehen, als Flasche, so wie wir Olivenöl, tun das ans Essen ran. Das wird überhaupt gar nicht als Medikament angesehen. Und so sollten wir das eigentlich auch tun, es als gutes, lebenswichtiges Öl anzusehen.
Du hast jetzt gerade dieses Beispiel mit Norwegen gebracht, da möchte ich einhaken. Sind denn dort diese ganzen Erkrankungserscheinungen, wie wir sie heute haben, aufgrund einer eher entzündungsfördernden Ernährungsweise in Norwegen besser durch diese Kontrasten?
Gute Frage. Ich kann die leider nicht ehrlich beantworten. Also ich weiß nicht, ob es da weniger rheumatische Erkrankungen gibt, bin ich wirklich überfragt. Was ich weiß, das ist wiederum ganz spannend. In Norwegen 50% der Bevölkerung nehmen Omega-3 ein, in Finnland sind es 60%. Und wer führt seit Jahren die PISA-Studie an? Finnland. Also die haben auch ein gutes Bildungssystem, aber vermutlich spielt Omega-3 da auch eine ganz, ganz große Rolle. Denn das ist der zweite wichtige Punkt nach Entzündungen, unser Nervensystem. Mhm. Und vor allen Dingen unsere kognitiven Fähigkeiten hängen ganz stark von unserer Omega-3-Versorgung ab. Also es gibt gute Hinweise darauf, wenn Kinder gut mit Omega-3 ausgestattet sind, bekommen die weniger ADHS. Wenn die Mutter in der Schwangerschaft Omega-3 genommen hat, ist das Kind schlauer. Es lernt früher sprechen und hat bei Intelligenztests bessere Werte. Also das wäre der nächste wichtige Punkt, wo wir Omega-3 einsetzen können. Förderung des Verstandes, Schutz des Nervensystems vor Krankheiten.
Wow. Beeindruckend. Ich habe mal noch gehört, dass auch Omega-3-Mangel durchaus verantwortlich sei für Makuladegenerationen. Wenn das Auge eine mangelnde Entschlackungsfähigkeit hat, stimmt das oder ist das was man nur so aufschnappt?
Nein, da gibt es tatsächlich auch Studien dazu. Mhm. Ich bin jetzt kein Augenarzt, ich habe da keine eigene praktische Erfahrung, aber ich habe auch mal einen Vortrag vor Augenärzten gehalten über Omega-3. Mhm. Und Makuladegeneration war überrascht, wie viele Studien es dazu gibt. Und in einer Studie hat man sogar die Sehfähigkeit ein bisschen verbessern können. Also die waren dann in dieser Buchstabenreihe, konnten die nach Genuss von Omega-3 eine Reihe kleinere Buchstaben wieder lesen, was schon ganz erstaunlich ist, weil bisher war man ausgegangen, was degeneriert ist, das kommt nicht mehr zurück. Also ganz kleine Fortschritte haben wir da auch getan. Die haben allerdings sehr viel bekommen. Die haben 5 Gramm EPA DHA bekommen. Das entspricht 2,5 Esslöffel. Also das war eine richtig große Menge. Aber selbst da kann man noch was erreichen.
Ich habe nämlich das Gefühl, es ist eine Seuche im Moment mit dieser Makuladegeneration und Augenerkrankungen, Darmprobleme. Auch beim Darm hilft Omega-3 beim Darm. Der Schleimhaut und der ganzen Schicht?
Auf jeden Fall bei Darmentzündungen.
Ja, wer hat keine? Frage ich mich immer wieder.
Ich meine, es ist erstmal die richtigen da, also Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, die richtig schweren Entzündungen. Gibt es ganz klare Hinweise, dass es hilft. Und ich habe selber auch Patienten, eine Patientin mit Colitis ulcerosa, wo nach Einnahme von Fischöl ein Jahr lang und natürlich noch anderen Nährstoffen auch, der Professor nochmal eine Koloskopie gemacht hat und danach sagte, er habe sich geirrt, sie habe niemals Colitis gehabt. Also er hat sich lieber selber der Fehldiagnose bezichtigt, als zuzugeben, dass eine Colitis ohne schulmedizinische Medikamente innerhalb von wenigen Monaten so weggehen könnte. Ja. Es gibt so viele Ergebnisse zu Omega-3. Ich habe gerade neulich eine Studie aus England gesehen. Thema Mikrobiom ist heute auch ein ganz großes Thema. Unsere Darmflora, wie wir früher gesagt haben. Und da gab es eine Studie, die hat gesagt, je besser wir mit Omega-3 versorgt sind, umso größer ist die Diversität der Darmflora. Also umso mehr verschiedene Keime haben wir. Und das wissen wir, das ist ein großes Zeichen von Darmgesundheit. Also wir sind Naturvölker, die haben auch viel mehr verschiedene Darmkeime, als die normale Zivilisationskost haben. Und das kann eben auch durch Omega-3 gefördert werden und stellt darum auch einen Schutz des Darmes dar. Mhm.
Wow, ich habe noch viele Fragen, aber ich möchte gerne mal den Alexander Martens noch sprechen. Ich höre immer wieder, dass EPA und DHA innerhalb der Omega-3-Fettsäure das Entscheidende sei und dass es hauptsächlich beim Tierischen dann so sei und nicht beim Pflanzlichen. Gibt es pflanzliches DHA und EPA oder muss man das überwiegend über das Tier zu sich nehmen?
Also da würde ich die Frage dann eher an den Spezialisten weitergeben, wenn es um diese Umwandlung geht von EPA und DHA. Mhm. Aber es gibt da Hinweise, dass viele pflanzliche Produkte zum Beispiel die Umwandlung gar nicht machen können, in diese entzündungshemmenden Parameter.
Also dann fragen wir gerne noch was den Arzt.
Also alle Landpflanzen haben die Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolen.
Ja.
Beispiel Leinöl
und Hanföl, oder?
Hanföl hat 20%, Leinöl hat knapp 60% Alpha-Linolensäure.
Ja.
Und die kann eben, obwohl das immer wieder anders behauptet wird, also auch von Professoren, ich habe neulich Interviews gehört, ich habe mich furchtbar geärgert, weil da behauptet wurde, es reicht aus, 20 Gramm Leinsamen am Tag zu essen, dann hat man genügend EPA und DHA, weil das umgewandelt wird. Mhm. Ich habe nach dieser Studie gesucht, ich habe sie nirgendwo gefunden, also ich hätte sie gern mal, also und leider eben auf vegetarischen und veganen Seiten wird es immer wieder behauptet, also die sollen mir gefälligst mal diese Studien zukommen lassen. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Mhm. Also es kann theoretisch umgewandelt werden, aber die Umwandlungsrate ist mit 10% einfach viel zu gering, um da entscheidende Effekte erzielen zu können. Mhm. Das sind die Landpflanzen, also nur ALA, Alpha-Linolensäure. Anders ist es im Wasser. Die Wasserpflanzen, Algen, die bilden auch EPA und DHA. Und das sind die eigentlich entscheidenden. Und genauer muss man eigentlich sagen, die Fische bilden ja eigentlich auch nicht das Fischöl, sondern die fressen ja eigentlich die Algen. Also eigentlich auch, wenn wir Fischöl zu uns nehmen, nehmen wir eigentlich Algenöl zu uns.
Okay, also haben wir eine mögliche Omega-3-Versorgung für Vegetarier, für Veganer, für alle.
Genau.
Weil wir einfach auch uns auf die Algen konzentrieren, oder?
Richtig, genau. Okay.
Und das habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen, dass diese Algen heute gar nicht mehr alle aus dem Meer genommen werden, sondern dass es extra so Plantagen gibt. Ich glaube, in Israel habe ich das irgendwo gelesen, wo diese Plantagen sind, wo diese Algen gezüchtet werden, um eben veganes Omega-3 zu machen.
Ist das? Genau, richtig. Also diese Zuchtbecken, so wie man die natürlich auch nennen kann, sind natürlich qualitativ ein bisschen besser, weil wir auch da wissen, dass da genügend Nährstoffe mit drin sind und dass nicht irgendwas rumschwirrt, was die Algen dann halt aufnehmen und dann auch wieder verstoffwechseln. Mhm. Ja, und so kann man die Qualität natürlich von vielen Algen natürlich aufrechterhalten.
Mhm. Ja. Okay. Ihr habt ja ein ganz Spezielles gemacht, dieses Omega-3. Mhm. Ich habe das eigentlich schon länger gesehen. Viele Heilpraktiker, die ich kenne, bestellen es irgendwo direkt bei... Ich weiß nicht, wie diese blaue Flasche heißt.
Das ist bei Norsan?
Genau so heißt die, genau, richtig. Und da gibt es eine vegane Version und eine normale Version. Und ich habe da speziell das EPA und DHA angeschaut, weil ich hatte schon Ärzte, die sagen, mit 1500 Milligramm pro Tag DHA und 750 EPA. Mhm. Stimmt das ungefähr?
Ja, ja.
Um die Badewanne so ein bisschen zu füllen und dann kommt die Erhaltungsdosis. Ist das korrekt?
Richtig, genau. Mhm. Und das Entscheidende ist halt, dass wir in dem pflanzlichen sowie in dem tierischen auch unterschiedliche EPA und DHA-Werte haben. Mhm. Ja, so können wir quasi in der Therapie auch schauen, in welche Richtung wir eher arbeiten möchten. Möchten wir eher die Entzündungsparameter hemmen? Ja, dann entscheiden wir uns wahrscheinlich eher für das Pflanzliche, und möchten wir eher die Gehirnleistung steigern, dann entscheiden wir uns eher für das Fischöl, in Anführungsstrichen.
Mhm. Ja. Interessant. Dieses EPA und DHA nochmals darauf zurückzugehen. Sind beide Fettsäuren so wichtig für uns, für unseren Körper? In der Kombination. Funktioniert das immer in der Kombination?
Ich habe ein kleines Problem, weil du hast es eben genau falsch erklärt.
Ja, ist mir gerade noch aufgefallen.
Das müssen wir irgendwie nochmal
ändern. Nee, ist okay, oder? Das ist live, das ist gut so, das muss so sein.
Also, weil EPA wirkt wirklich gegen die Entzündung.
EPA
wirkt eher gegen die Entzündung.
Und DHA ist,
und
für
DHA ist mehr das für das Nervensystem und für die Kognition. Im Prinzip, wir brauchen beides. Und ich mache das auch so, dass ich abwechsle. Ich nehme also mal eine Flasche Fischöl und dann nehme ich wieder eine Flasche Algenöl. Oder auch MS-Patienten, wo ich etwas gegen Entzündung tun möchte, aber gleichzeitig auch für das Nervensystem, sage ich, Mensch, nimm beide. Nimm mal davon eine Flasche, wir brauchen beides. Wenn ich natürlich ganz klar weiß, da ist jetzt ein Rheumatiker oder da ist ein Kind mit Neurodermitis, dann würde ich immer versuchen, eher das EPA zu geben, sprich ein Fischöl. Wenn das jetzt ein vegetarisches Kind ist und die sonst gar nichts nehmen würden, ist natürlich viel besser, denen das Algenöl, als wenn sie jetzt gar nichts nehmen würden. Und dann sage ich, aber dann bitte von dem Algenöl ein bisschen mehr. Normalerweise, das große Vorteil vom Algenöl, im Algenöl ist EPA und DHA nochmal konzentrierter enthalten. Da ist doppelt so viel drin, also ich brauche nur die Hälfte. Mhm. Also Standardversion ist ein Esslöffel Fischöl oder ein Teelöffel Algenöl ist dosisäquivalent. Mhm. Aber wenn ich einen Rheumatiker habe oder einen Asthmatiker oder ein Kind mit Neurodermitis, wo jetzt kein Fischöl nehmen möchte, dann sage ich, okay, dann nimm bitte nicht die Hälfte an Algenöl, sondern nimm das anderthalbfache oder vielleicht sogar das Doppelte, was ihr sonst nehmen würdet, damit ihr auch eine gute EPA-Versorgung habt. Und dann klappt das auch sehr gut mit der Entzündung, auch mit dem Algenöl.
Wow. Kann man dann aber auch gleich sagen, dass das DHA sehr gut für unsere Nerven wäre, also auch für Leute, die ständig explodieren, Stress, Burnout und so weiter gefährdet sind, dass man da ein bisschen mehr vom Omega-3 nimmt wegen dieser DHA-Fettsäure?
Da scheinen es beide Fettsäuren zu sein. Da brauchen wir beide dafür. Also wir wissen, Omega-3 fördert die Stressresilienz. Wir können besser mit Stress umgehen. Mhm. Und zwar über verschiedene Wege. Einerseits darüber, dass der Parasympathikus, das ist unser regenerativer, entspannender Anteil des Nervensystems, dass der angehoben wird.
Ja.
Sympathikus ist der Stressteil, Parasympathikus ist die Entspannung. Ja. Und wir sind alle Stressmenschen. Wir haben alle zu viel Sympathikus. Und da kommen wir durch Omega-3 eher in ein Gleichgewicht. Mhm. Der andere Vorteil ist, wenn wir gut mit Omega-3 ausgestattet sind, dann haben wir mehr Endokannabinoide. Also wir können auch selber unsere eigenen cannabisähnlichen Stoffe bilden. Und das ist besser, wenn wir auch gut mit Omega-3 ausgestattet sind. Und Serotonin, unser Glückshormon, wissen wir auch, Omega-3 fördert die Bildung unseres Glückshormons. Und damit ist das Ende der Fahnenstange vermutlich noch nicht erreicht. Es gibt noch so viel, was wir nicht wissen. Aber alles zusammen führt dazu, besserer Umgang mit Stress, besseres subjektives Wohlbefinden.
Also das mit dem Serotonin fand ich jetzt gerade ganz der Hammer. Also ich meine, wenn man wirklich glücklich ist noch mit Omega-3, dann haben wir schon sehr vieles erreicht. Ich habe noch die Frage, und zwar habe ich gesehen, dass der Clemens von Jacqui, ein Professor in München, so einen Test entwickelt hat. Und ich möchte wissen, macht es eigentlich Sinn für jeden Konsument von uns, zuerst unseren Omega-3-Spiegel zu messen zu lassen von einem Arzt, Fachmann, und erst dann zu supplementieren, so viel wie man braucht? Oder kann man eine Faustregel unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nach Hause geben? Vielleicht auch nochmals gerne
an die Flippe vor. Hängt so ein bisschen davon ab, wie genau ich das jetzt wirklich machen möchte. Mhm. Wenn ich jetzt keine Krankheit habe, sondern wirklich nur in der Vorbeugung arbeiten will und ich habe normales Gewicht von 70 Kilogramm und ernähre mich auch normal, mit ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch, dann komme ich in der Regel mit einem Esslöffel Fischöl, 2 Gramm EPA DHA gut aus. Ich muss nicht unbedingt die Messung machen.
2 Gramm, aber durchgehend oder nur 3 Monate, bis so ein bisschen die Fettsäure... Nee,
das wäre dann durchgehend. Mhm. Das braucht dann etwa 3 Monate, bis es seinen Steady State erreicht hat. Ja. Und wenn ich dann so weiternehme, bleibt es auf diesem Level.
Okay.
Wenn ich bei einer Krankheit, also bei Rheuma, vielleicht schneller aufsättigen möchte, dann gebe ich vielleicht sogar mal 4 Wochen lang 2 Esslöffel und bleibe dann bei der Alterungsdosis von einem Esslöffel. Mhm. Aber eben, wenn jemand mit der Krankheit zu mir kommt, mit ADHS, mit einer Depression, mit Rheuma, dann will ich es natürlich ganz genau wissen. Mhm. Ich sage meinen Patienten dann immer, ich kippe ja nicht irgendein Motoröl, irgendeine Menge des Motoröls in den Motor rein, das wird schon gut sein, sondern ich halte ja vor dir Messstab rein. Und dann schütte ich das Öl rein und dann halte ich den Messstab nochmal rein und schaue, ob es in Ordnung ist. Da will ich ja das Optimale erreichen. Das heißt, dann messe ich, schaue, wie ist der Omega-6, Omega-3-Level und dann schätze ich ab, was die voraussichtliche Dosis sein wird. Und nach 3 Monaten messe ich nochmal nach und dann kann ich das Feintuning machen. Mhm. Und dann vielleicht nach einem Jahr nochmal nachmessen. Also je präziser ich therapeutisch steuern möchte, desto eher macht die Messung einen Sinn. Und wenn ich eben gesund bin und nur gesund bleiben will, dann kann ich das aus akademischen Gründen mal wissen wollen, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Manche machen es auch so, die sparen sich die Kosten vom ersten Test und sagen, ach, ich fange mal an mit der Dosis, die ich vermutlich brauche und teste nach 3 Monaten, ob ich richtig bin. Und dann brauche ich nicht mehr so viel zu ändern. Kann man natürlich auch so machen, das geht auch.
Einen schönen Satz habe ich noch dazwischen noch rausgezogen, nämlich wir schütten nicht jedes Öl ins Auto rein, aber in uns selber schütten wir fast alles rein, habe ich so manchmal das Gefühl, von den größten Transfetten hin bis, ja. Gut, wenn ich weitere Informationen suche, Alexander, und zwar mich mit diesem Omega-3 ein bisschen beschäftigen möchte, gibt es da sicher viel Studie- und Lesematerial. Gibt es da irgendwo einen Ort, wo ich mich da noch schlauer machen kann?
Also auf jeden Fall auf der Internetseite von Norsan, weil die sind ja derzeit auch führend, wenn es um die Qualität der Fischöle geht. Mhm. Da sind viele Studien auch niedergeschrieben oder aufgezeigt. Genau dasselbe haben wir natürlich auch auf der Natogena-Internetseite.
.ch.
.ch, genau, einmal für die Schweiz und das gibt es natürlich auch für DE, für Deutschland.
Ja.
Und unter den entsprechenden Produkten, unter den Rohstoffen finde ich dann auch immer aktuelle Studien, wo auch immer wieder beschrieben wird, bei welchem Krankheitsfall ich welche Dosierung nehmen sollte.
Ui, sogar,
wow. Genau, ja. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da auch so einen, so einen Zusammenhang auch findet. Mhm. Ja, dass man nicht immer darüber spricht, nimm Omega-3 und das hilft schon irgendwie, sondern auch wie der Herr Schmiedl schon gesagt hat, welche Dosierungsmenge sollte ich denn eigentlich nehmen, damit es wirklich einen effektiven Sinn hat.
Mhm. Genau. Muss ich noch irgendetwas beachten, was ich allerfalls auch noch supplementieren müsste, wenn ich schon mit Omega-3 anfange? Ja, wahrscheinlich das D3, aber ich denke, da machen wir eine neue Sendung dazu.
Genau.
Das ist ein großes Thema.
Wenn wir bei dem Thema Entzündung sind, geht das natürlich nicht ohne Vitamin D3. Mhm. Das sind einfach Partner, die da zusammengehören. Und darum finde ich es auch toll, dass das Norsanöl schon immerhin ein bisschen Vitamin D mit drin hat. Eines der wenigsten Fischöle, wo auch schon Vitamin D mit drin ist. Das reicht nicht aus, allein um eine Entzündungshemmung zu haben. Aber wir haben dann schon mal eine gewisse Grundversorgung.
Okay. Abschließend vielleicht nochmals, also wenn ich eine Krankheit habe oder den Zuschauer zu Hause und einfach schon 100 Wege versucht haben und festgestellt haben durch heutige Sendung, dass eigentlich noch kein Arzt oder Mediziner bei ihm den Omega-3-Pegel angeschaut hat, dann könnte das jetzt heute ein Schlüssel für seine Gesundheit gewesen sein.
Ganz genau. Und ja, ich will die Ärzte jetzt mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Die wissen das häufig nicht, weil sie es nirgendwo gelernt haben. Es wird an der Uni nicht gelehrt und es gibt auch wenige ärztliche Fortbildungen darüber. Keine großen Pharmafirmen, die Interesse daran haben. Und oftmals guckt der Arzt dann dumm, wenn der Patient in die Praxis kommt und fordert diesen Test. Das Einfachste ist dann, wenn der Patient diesen Test selber anfordert. Es gibt mittlerweile mehrere Labore, die das anbieten. Das ist zum Beispiel norsan.de kann man das anfordern, aber auch Omegametrix, die heißen aber, glaube ich, .eu, bin jetzt gar nicht ganz sicher, in München. Aber auch Biovis, ganz immun. Also es gibt mittlerweile mehrere Labore, wo man diesen Selbsttest anfordern kann. Mhm. Sticht man sich in den Finger, 2 Tropfen Blut, aufgeträufelt, trocknen lassen, einsenden. Nach 14 Tagen hat man dann die genauen Ergebnisse und auch oftmals mit einem Therapiehinweis oder kann beim Labor auch nochmal anrufen, was die dann raten würden.
Ich bin so beeindruckt von dem Gast, den du mitgebracht hast. Lieber Volker, also hätte ich ein gesundheitliches Problem, ich wüsste sofort, wo ich hingehe. Ich möchte heute keine Werbung machen, okay, aber wenn man so eine geballte Kompetenz hier sieht und spürt, dann weiß man, dass man da in guten Händen ist. Entschuldigung, eine Kotte im Hals. Also herzlichen Dank für diese Informationen zum Omega-3 euch beiden. Wir werden noch weitere Sendungen machen, wenn ich schon die Chance habe, euch beide hier im Studio zu haben. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass Ihnen dieses Omega-3-Thema jetzt nicht mehr aus dem Kopf geht, weil es ist bedeutsam für unsere Gesundheit. Es gibt so viele Studienlagen diesbezüglich, das ist wirklich beeindruckend. Und ich höre es von allen Ecken und Enden, alle reden über Omega-3 und D3. Und beschäftigen Sie sich bitte damit, schauen Sie sich diese Homepage mal an, gehen Sie da ein bisschen ins Detail und tun Sie sich was Gutes an und heben Sie Ihren Omega-3-Pegel an. Aber, Sie haben es gehört, nicht nur pflanzlich, sondern eben auch mit tierischen oder eben über das Vegane, über die Algen, wo man das Omega-3 supplementieren kann. In diesem Sinne, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank euch beiden. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.